Architektur entscheidet. Über Komplexität, über Kosten, über Steuerbarkeit. Ich bin David Hohl und heiße dich herzlich willkommen bei Enterprise Architektur wirkt, der Podcast zu ERM. Servus, grüß dich und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute wird es wieder um Capability gehen und es ist auch der Abschluss dieser Serie. Bevor wir dabei einsteigen, möchte ich ein bisschen, etwas feiern. Wir feiern die Folge 20 und ich bin richtig stolz darauf, denn in knapp 7 Stunden wurden 20 Folgen oder halt 19 Folgen veröffentlicht, voller ERM-Content. Und als ich mit der ganzen Geschichte hier begann, wusste ich noch nicht ganz, wo die Reise hingehen wird. Die ersten Folgen waren eher unstrukturiert, beziehungsweise waren eher in diese Richtung, was probieren wir, wo gehe ich jetzt hin, was ist der Zielkorridor. Ich habe aber schnell festgestellt, dass gerade Architektur sehr komplex sein kann, natürlich jetzt nicht nur von der Thematik, aber auch in der Erzählform. Und habe mich dann halt entschlossen, jedes Monat eine Art Kernserie zu gründen. Und am Anfang ging es halt um technische Schulden, dann um TCO. Jetzt befinden wir uns halt in dem Themenumfeld von Capabilities. Und ich habe das Gefühl, somit werden eigentlich Inhaltspakete einfach viel klarer und schlagkräftiger. Ich möchte dieses Format beibehalten und dementsprechend auch so weiter vollziehen. Einzige Richtung ist noch nicht ganz klar, wo auch jetzt ab Folge 21 die Geschichte hingehen wird. Ich habe bekommen natürlich auch ein bisschen Input und der Input von außen heißt mir, man soll doch mal reden, wie man halt taktische Beplanung macht, wie macht man APM, also Application Portfolio Management oder halt Application Management als solches. Weitere Fragen waren auch, okay, könntest du dich mehr fokussieren, wie ich meine Infrastruktur besser managen kann? Ehrlich gesagt, bin ich noch ein bisschen uneinig mit mir selbst, denn es gibt viele Themengebiete, wo ich mich mehr rein fokussieren möchte und wo es mich als ehemaliger Entwickler ja sehr lange immer beschäftigt hat, sind Daten und die Datenhoheiten dazwischen und was das eigentlich für ein Unternehmen bedeutet. Und ich denke mal, das wird einer der nächsten Kernserien sein. Oder auch vielleicht AI-Einsatz in der Enterprise-Architektur, wobei das auch ein sehr schwieriges Feld ist, da es halt sehr viel praktische Themen mit reinbringt und ich jetzt keine Tools in Vordergrund stellen möchte. Wie auch immer, ich freue mich, weitermachen zu können, auch die Zeit zu finden, dies vollziehen zu dürfen, auch dass man meiner Familie die Möglichkeit gibt, das auch in dieser Breite zu treiben. Es ist nicht ganz einfach, auch die Aufwände hinter jeder Folge sind enorm, da sehr viel Vorbereitungszeit benötigt wird. Und natürlich ist es auch schwierig, Aufnahmeslots zu finden für mich selbst. Ich hoffe, du hast Spaß an der Serie gehabt jetzt soweit an den Business Capabilities und bleibst auch weiter treu und brauchst mir weiter auch zu. Und dann lass uns einfach einsteigen in die Folge 20. Jo, da sind wir wieder. Bevor wir in die Folge 20 einsteigen, wo es um Capability Reifegrad gehen wird oder halt den Capability Maturity Level, und uns der Frage stellen werden, warum Budget erst Sinn macht, wenn Fähigkeiten ehrlich bewertet werden. Lass uns nochmal kurz einen Rückblick machen zu Folge 19. Da haben wir ja darüber gesprochen, dass Budget nicht direkt Projekten folgen sollte, sondern eigentlich den Fähigkeiten. Und heute halt wollen wir eigentlich eher genau auf den Fokus eingehen, wie reif ist denn eigentlich die Fähigkeit dahinter überhaupt? Also wenn ich halt Budget habe und meine Fähigkeit ja verbessere, dann muss ich mir ja genau im Klaren sein, welche diese Fähigkeiten macht es denn Sinn zu optimieren oder auch meine Strategie dahingehend zu optimieren. Denn Strategie wirkt nicht direkt auf Projekte, sondern wie schon in meiner Theorieansatz verbunden, Strategie verändert eigentlich Fähigkeiten. Das heißt, immer wenn man sich neue Vorsätze macht im Leben oder auch in einem Unternehmen, dann verändere ich dahinter halt Fähigkeiten. Budget sollte daher auf Business Capabilities ausgerichtet werden. Bevor ich Budget verteile, muss ich wissen, wie stark oder schwach diese Capability heute ist. Sonst wird halt diese Capability-Budgetierung nicht nur ein neuer Begriff, sondern halt einfach genau der alte Blindflug folgen, den ja jetzt schon ausgesetzt ist, wo man mit Effekt Budget einfach hernimmt und Projekte initialisiert und danach hofft, irgendwas verändert sich. Somit stelle ich mir auch immer die Hauptfragen oder eine dieser Fragen im Kopf halt, die herumschwirren, wenn es um Fähigkeitensteuerung geht, halt, welche Capability verdient überhaupt das Budget und welche Capability ist strategisch wichtig für uns? Ich habe schon, glaube ich, in den letzten Folgen einmal geredet, man muss sich halt genau anschauen, welche Capability wichtig ist, kritisch ist oder halt eher nebensächlich oder vielleicht sogar unwichtig. Und dann dementsprechend auch sich die Zwischenfrage zu stellen, wie schwach und stark ist sie halt. Und letzte und abschließende Frage, die darauf einsteuert und auch Teil von dieser Maturity-Level-Bewertung mit sich bringt, natürlich ist halt, welche Capability verursacht Kosten, ohne den erwarteten Beitrag zu liefern. Das ist in der Tat immer eine sehr schwierige Frage, denn sie hat im Endeffekt sehr vielen Einfluss von verschiedenen Bereichen und kann nicht einfach so auf Zahlen oder auch an einer möglichen Art von TCO oder halt Berechnung zurückgelegt werden. Und genau deshalb müssen wir über Reifegrad sprechen. Und lass uns bitte das ja nicht akademisch machen und nicht jetzt in irgendwelche komischen Framework-Theater verfallen, sondern als ehrliche Bewertung. Kann diese Fähigkeit das leisten, was die Strategie von erwartet oder nicht? Darum geht's jetzt. Also, bevor wir richtig loslegen darüber, möchte ich mal den deutschen Mittelstand ein bisschen in den Fokus stellen. Denn viele mittelständische Unternehmen sind ja fachlich extrem stark, aber architektonisch oft in einem komischen historischen Himmel gewachsen. Und ich habe mir so ein bisschen die letzten Tage angeschaut, wo wir da wirklich die Weltmeister sind und wenn man sich das mal näher anschaut, sind da echte Ikonen darunter, ohne jetzt diese Kunden in irgendeiner Art in den Mittelpunkt zu stellen. Aber es ist einfach fantastisch zu sehen, wie viel Innovation oft halt in diesen Unternehmen stecken und wie sie sich historisch daher eigentlich über die Zeit halt hingehandelt haben. Und ich denke auch, dass die Beispiele, was ich gleich herausziehen werde, das auch sehr oft sehr gut widerspiegelt, auch warum manche Unternehmen so gewachsen sind, wie sie jetzt auch dastehen. Erstes Beispiel, was ich für mich gefunden habe, ist eigentlich Melitta. Kennt jeder, na, diese Kaffeefilter hat wahrscheinlich jeder bis bevor diese ganzen Vollautomaten gekommen sind oder beziehungsweise die ganzen Kapselngeschichten. Melitta war eigentlich die Erfinder von Kaffeefilter mit Löschpapier. Die haben das schon 1908 erfunden. Im Grunde genommen ohne Melitta, wenn man es genau nimmt, oder vielleicht wäre irgendein anderer mal drauf gekommen, gibt es halt keinen gescheiten Kaffee. Oder auch Teekanne, jetzt die Nicht-Kaffee-Fraktion hier vielleicht, die haben diese Doppelkammer-Teebeutel erfunden 1949 und die sind damit eigentlich bekannt worden, mit so einem einfachen Prinzip halt, Tee halt wird besser um Wasser umspült halt und umfällt so, was ich, das Aroma besser, keine Ahnung, aber jeder kennt halt das. Und das ist unfassbar, dass halt solche Unternehmen im deutschen Mittelstand noch immer so aktiv und so stark sind. Und ein dritter Kandidat, den ich mir rausgezogen habe, ist Uhu. Nicht die Eule, sondern die Uhu, dieser Alleskleber, kennt jeder, was früher auf die Finger drauf geklebt hat und danach auf den Tisch so auf und ab gezogen hat, weil es sich so cool angefühlt hat. Aber die haben im Endeffekt damals diesen Kunstharzklebestoff erfunden, um im Endeffekt Dinge halt zusammenzukleben. Das ist halt schon Innovation und ich denke, genau solche Innovationslösungen machen viele im deutschen Mittelstand extrem stark fachlich. Es gibt fantastische Produkte und super technische Tiefe und Kompetenz natürlich. Und was ich glaube ich auch diese Art von Unternehmen, jetzt nicht nur diese drei, sondern gibt es noch viel, viel mehr, richtig hervorheben, finde ich, ist halt einfach der Fakt, dass sie halt sehr viel Kundennähe erzeugen durch ihre Produkte, durch Innovationen. Und sich über die Jahre natürlich dann auf Basis von einzelnen Innovationsprodukten, die, was ich zum Beispiel gerade so ein bisschen aufgelistet, machen natürlich jeder noch viele weitere Produkte seit Jahren, aber die haben sich halt die Produktion dahin optimiert, die Planung, der Einkauf, die Qualität, das stimmt halt, das ist halt abgestimmt. Das funktioniert, sonst würden wir wahrscheinlich es auch nicht kaufen, weil die Qualität immer den gleichen Standard hat oder vielleicht auch noch jetzt besser und höher geworden ist. Aber genau da runter ist natürlich genau sicher, nicht nur bei diesen Unternehmen, aber auch bei vielen anderen, sind Baustellen. Und diese Baustellen, das ist im Endeffekt die dahinterliegende Architektur. Und die ist halt sehr gewachsen. Systeme wurden halt einfach eingeführt und wie sie halt gebraucht worden sind. Das ist ja okay. Und wurden neue Werke gekauft, hat man neue Lösungen gebraucht, hat man neue Distributionsbereiche gebraucht, wurden neue Systeme gekauft. Und so hat man natürlich dann Schritt für Schritt die Architekturlandschaft wachsen lassen. Blöderweise ist genau durch so ein Wachstum steigert man natürlich auch die Prozesse und die unterscheiden sich dann nachher relativ schnell ohne richtige Architektur je Standort. Und dann hat man halt diese Silo-Architektur. Und in dieser Architektur liegen natürlich dann nachher die Daten quer verteilt und naja, den Abschluss dieser Story kennst du schon, Schattenwirtschaft und so, ne? Und Excel macht dann nachher unsere Integrationsplattform ready. Das ist natürlich jetzt alles sehr weit hergeholt, dennoch ist es sehr naheliegend und das ist nicht nur der deutsche Mittelstand nebenbei, sondern auch Großkonzerne kämpfen genau so. Nun werden natürlich dann Systeme halt eingekauft, wie zum Beispiel ein ERP für eine auf der kaufmännischen Sicht und E-Mail für Kommunikation oder Abstimmungen und dann hat man halt verschiedene andere Tools, um im Endeffekt Aktivitäten durchzuführen. Durch die Fragen dahinter natürlich ist, funktioniert das System dann trotzdem noch? Ist es wirklich gut, dass man Excel für Planung nutzt? Wahrscheinlich nicht, ne? Was passiert, wenn dann nachher auch die Menschen dahinter ausfallen, die im Endeffekt diese Art von Mini-Tools und wahrscheinlich Tools nutzen, die eigentlich überhaupt nicht mit der Systemlandschaft richtig zusammenfinden? Dann kommt man halt relativ schnell in einen Trudel rein, wo man schwer wieder rauskommt. Denn die Menschen, die füllen halt mit ihrer Erfahrung diese Lücken, die halt systemtechnisch vielleicht nicht vorhanden sind. Und genau an diesem Punkt wird aus einer vorhandenen Fähigkeit halt eine Frage des Reifegrades. Eine Capability existiert nicht automatisch reif. So, mal ein Grundsatz von meiner Sicht her. Also, bedeutet, nur weil ein Unternehmen etwas tut, heißt es nicht, dass diese Fähigkeit einfach reif beherrscht wird. Also das bedeutet auch, was bedeutet, aber du weißt schon, was ich meine. Das ist halt nicht einfach nur da und dann ist es halt perfekt. Das ist es natürlich nicht. Hat jedes produzierende Unternehmen oder halt zum Fall unserer Mittelständler hier, die planen halt ihre Produktion und jeder hat halt ihre Art von Lieferfähigkeit und die haben natürlich auch jeder seine Qualitätssicherung, die dahinter steht und die ist wahrscheinlich auch einzigartig, weil die Produkte einzigartig sind. Und die müssen natürlich schauen, dass Material und die Bestände und die ganzen Aufträge orchestriert und vereinheitlicht werden. Aber das sagt ja nichts aus über die Reife aus. Also wie gut mache ich denn das dahinter? Somit eine Fähigkeit kann halt vorhanden sein oder ist halt in der Regel vorhanden, aber trotzdem ist sie halt unreif. Und sie funktioniert dann natürlich im Doing und im Alltag, aber halt nicht auf Druck. Sobald ich hier zehre an einer oder anderen Stelle, dann kann es relativ schnell sein, dass diese Fähigkeit auseinanderbricht. Oft hört man auch, ja, wir können es, wir können das. Aber irgendwie bekommen wir das, oder irgendwie bekommen wir das schon hin, keine Sorge. Das ist halt, sind halt Aussagen, die machen einem vielleicht bewusst, ja, wird schon irgendwie klappen, aber auf der anderen Seite, uiuiui, aus der Architekten und aus meiner Brille, wenn ich solche Messages höre, dann wird mir ganz unwohl. Gibt es nämlich so Eckpunkte, die man sich anschauen sollte? Ist halt, wie stabil ist halt diese Fähigkeit? Wie oft kann ich sie eigentlich wiederholen? Oder wie oft wird sie wiederholt am Tag oder halt einen gewissen Zeitraum? Ist diese Fähigkeit überhaupt datenbasiert? Oder ist das einfach nur, ich bewege mich von A nach B? Ist sie halt abhängig von gewissen Personen? Oder sogar noch viel schlimmer, von Einzelpersonen? Also kann nur ein Mensch im Unternehmen jetzt einen Handstand, okay, das ist ein blödes Beispiel, aber weißt, was ich meine. Und funktioniert diese Fähigkeit über verschiedene Standorte überhaupt hinweg? Das heißt auch, wenn ich einen Prozess etabliere, dann muss ich ja natürlich beweisen, dass dieser Prozess ja in jedem Standort geht und dazu brauche ich die Fähigkeiten, die das da etablieren. Und wenn das natürlich jetzt nur im Werk, Stuttgart funktioniert, aber jetzt im Werk Warschau in die Hose geht, dann habe ich relativ schnell ein Problem. Dann führt das zu einer Störung und auch hier wiederum. Und dann stellt man sich natürlich auch noch die Frage, funktioniert diese Fähigkeit bei Störungen genau noch so gut? Um das Ganze noch ein bisschen angreifbarer für dich zu machen, nehmen wir heute mal, machen wir das jetzt mal nicht auf Sales und Marketing Beispiel, so wie ich es in den letzten Podcasts gemacht habe. Lass uns auf etwas anderes mal hinschielen von Fähigkeiten, und zwar die Produktion. Deswegen habe ich auch diesmal den deutschen Mittelstand im Vordergrund gestellt, da es sehr viele Produktionsunternehmen sind. Und somit stellen wir uns der Frage des roten Faden der Manufacturing. Stellen wir uns mal folgendes Beispiel vor. Wir haben ein produzierendes Unternehmen, such dir eins in deinem Kopf aus, das Lieferfähigkeit, also die Lieferfähigkeit im Endeffekt verbessern möchte und die Produktionsausfälle dementsprechend auch reduzieren möchte. Damit hat das Unternehmen sich folgende Strategie oder strategisches Ziel definiert für sich selbst. Sie wollen Lieferfähigkeit verbessern, Produktionsausfälle reduzieren, Materialengpässe früh erkennen, Planung stabiler machen, Werke besser steuerbar machen und vor allem Kunden verlässlicher beliefern und auf jeden Fall weniger Feuermodus in der Produktion. Nebenbei, ich hatte genau diese Herangehensweise schon einmal in der Vergangenheit, deswegen ist sie mal rausgezogen aus dem Topf. Das ist einer der, auch nichts jetzt Rocket Science in Form von Bewältigung sehr wohl, aber jetzt diese strategischen Ziele haben wirklich fast jedes Unternehmen irgendwann einmal vor sich liegen. Unabhängig davon, der typische Reflex von der Leitung würde dann heißen oder von der IT, wir brauchen ein neues EMS, ein APS, wir brauchen noch ein stärkeres, modernes ERP und hey Leute, der Shopfloor, der muss pfeifen, die Daten dahinter und wir brauchen dafür Dashboards, wir müssen das Ganze kontrollieren. Was fällt dir dabei auf? Klar, das Tool ist schuld. Welches Tool brauchen wir? Es muss natürlich ein besseres, stärkeres sein oder wir müssen das ersetzen. Das hat uns schon immer gestört. Das ist aber eigentlich ja kompletter Schwachsinn, oder? Wenn man jetzt sofort Lieferfähigkeit verbessern möchte, dann ist das Tool das Letzte, was ich mir anschaue. Somit gibt es eigentlich für diese strategische Ausrichtung immer eine Fähigkeit, die das im Endeffekt erst ermöglicht. Und die ist eigentlich auch hauptverantwortlich für sehr, sehr, sehr viele Aktivitäten im Unternehmen. Und ich schneide sie auch oft halt ein bisschen kleiner, um im Endeffekt mehr Traktion und Verbesserung zu erlauben. Und wir reden hier von der Production Planning and Scheduling Capability. Diese Fähigkeit beinhaltet in der Regel alle Produktionen, also Produktion über Aufträge, die haben beinhaltet das ganze Materialmanagement mit Maschinen, die Kapazitäten dahinter, die Schichten der Menschen über die Werke hinweg und auch die Liefertermine sauber zu planen und zu steuern. Du hörst raus, wie mächtig diese Fähigkeit ist und was das eigentlich für ein Unternehmen bedeutet, wenn diese Fähigkeit einmal nicht da ist oder nicht einen hohen Reifegrad hat, denn dann habe ich natürlich komplett Riesenprobleme in der Steuerung meiner Produktion. Somit sollte man sich danach an dieser Stelle fragen, wenn man jetzt das herausgefunden hat, okay, diese Production Planning and Scheduling Capability ist im Endeffekt der Treiber dieser Strategie oder beziehungsweise macht die Strategie überhaupt möglich, dann stellt man sich als Erster die Frage, wie reif ist diese Fähigkeit heute? Kann sie die Strategie oder diese Ziele und Maßnahmen überhaupt tragen? Oder funktioniert sie halt nur lokal in einem gewissen Bereich? Sie wird sehr viel manuell gemacht. Es gibt zwar Tools, aber diese können das auch nur schwer tragen. Und wie viele Menschen sind oder wie viele Personenabhängigkeiten stecken dahinter? Damit sind wir dann schon beim eigentlichen Thema. Wie bewertest du nun diesen Reifegrad einer Capability? Was heißt nun der Capability-Reifegrad? Was bedeutet das? Dieser Reifegrad oder Maturity Level auf Englisch kann halt eine Fähigkeit das leisten, was die Strategie von ihr erwartet. Das ist im Endeffekt das, was wir herausfinden wollen. Der Reifegrad ist halt einfach, was es nicht ist. Fangen wir mal so an. Was ist ein Reifegrad nicht? Es ist keine schöne Skala, die was wir irgendwo herzeigen wollen. Es ist schon gar nicht irgendwas Wissenschaftliches. Es ist nicht etwas, gibt es irgendeinen Prozess, der das im Endeffekt unterstützt. Ein Reifegrad ist etwas anderes. Das ist eine ehrliche und saubere Bewertung der Leistungsfähigkeit einer Fähigkeit. Nicht im Normalfall, sondern eher unter realem Druck. Reife zeigt sich nicht im schönen Wetterbetrieb, wie man so schön sagt. Reife zeigt sich, wenn etwas halt schief geht und nicht funktioniert. Genau halt das, wenn halt der Produktion einfach stillsteht, weil Material fehlt oder Maschinen einfach nicht funktionieren oder einfach das Werk prinzipiell überlastet ist. Somit stellt sich halt dann die Frage, was das Reifegrad ist. Bleibt die Fähigkeit wirklich steuerbar? Beginnt man sofort im Feiermodus herumzulaufen wie ein Hamster? Wird eigentlich geplant oder vor allem improvisiert? Für die Bewertung braucht man ein paar einfache Dimensionen und die probieren wir uns halt ein bisschen genauer anzuschauen. Keine Sorge, es werden keine 40 sein, was wir für das Assessment benötigen, sondern einfach klare Fragen, die ich dir im Endeffekt auch mitgeben möchte, um das klarer zu bewerten. Vorab, ich habe so das Gefühl, die Folge wird ein bisschen länger wie gedacht. Ich dachte, wir sind heute schon mit 22 Minuten am Ende, aber das wird ein bisschen länger. Also ich würde dir raten, nimm dir mal einen Kaffee. Genieße die nächsten Dimensionen der Reifegradbewertung. Die erste Dimension, die wir uns anschauen werden, ist halt die Dimension der Verantwortung. Also eine Capability kann halt nicht reif sein, wenn sie niemand am Ende oder wenn niemand sie Ende zu Ende besitzt. Genau das gleiche wie bei Production Planning und Scheduling. Ist halt der Ownership extrem wichtig und aber leider Gottes sehr oft unklar, denn gerade was ich in der Beschreibung vorhin auch erzählt habe, sind da sehr viele Sub-Elemente darunter und gerade Produktion, Supply Chain, die gesamte Werkleitung oder zentrale Planung dahinter, dann die IT, Operations etc., das ist halt Monster. Deswegen, wenn du so etwas schneidest, würde ich da auch immer raten, dieses Schneiden ein bisschen granulierter zu machen, weil dieser Oberbegriff ist extrem weit gedacht und ein Reifegrad auf dem hinziehen wird relativ schwierig werden. Wie auch immer, diese Verantwortung ist extrem wichtig und das zieht sich quer durch die RM an. Ohne Governance in Form von Ownership, vergiss es. Denn wenn halt jeder nur einen kleinen Teil besitzt, aber niemand besitzt die Fähigkeit als Ganzes, hat man halt ein schnelles Problem, die du halt gerade als Enterprise-Architekt nicht steuern kannst. Denn du musst dir halt natürlich die Frage stellen, wer verantwortet Capability halt Ende zu Ende, wer entwickelt sie am Schluss auch weiter, wer entscheidet über Verbesserungen oder Reduktion von Fähigkeitselementen da drinnen und wer priorisiert halt die Investitionen. So, da haben wir ein bisschen das Budgetierung, wo ich im Endeffekt herkomme. Dennoch sind das die Treiber, die nachher sagen, Leute, unsere Fähigkeit könnte so stärker sein. Wir könnten folgende, jetzt auch zum Beispiel in unserem Beispiel Lieferengpass oder beziehungsweise Lieferfähigkeit optimieren, reinfallen. Wer entscheidet eigentlich das, dass diese Investitionen da auch mit reinfallen können. Und dann natürlich auch die Frage, wer ist denn accountable, wenn die Fähigkeit einfach nichts macht oder halt nicht richtig funktioniert. Also wenn die Verantwortung unklar ist, werden einfach die Prozesse dahinter klarerweise auch unscharf. Schauen wir uns die zweite Dimension an, die sogenannte Prozessfähigkeit. Also ein dokumentierter Prozess ist halt noch immer keine Fähigkeit. Das ist das, was ich eh schon, glaube ich, in den letzten Folgen auch immer wieder erwähnt habe. Bitte fangt nicht an, BPM mit Capability Maps oder beziehungsweise Capability zu mixen. Das sind zwei Paar Schuhe. Ein Prozess ist keine Fähigkeit. Punkt. So. Prozesse sind natürlich wichtig und die hängen eigentlich darunter, wenn man es genau nimmt, aber Prozesse zeigen halt nur auf, wie etwas ablaufen soll. Also dieses Wie wird damit beschrieben. Die Fähigkeiten zeigen, was eine Organisation wirklich können muss, also was steckt dahinter. Und gerade in unserem Bild, was wir haben, Produktionsplanung, sieht im Prozessbild oft extrem leibend aus. Die Leute glauben immer, sie haben es komplett im Griff. Aber der, also wenn man es jetzt mal grob zusammen, ich probiere es im Kopf, also was ich, Auftrag kommt rein, dann wird das Material gecheckt, was habe ich denn, habe ich alles da, dann wird halt die Menge geprüft noch und dann wird halt ein Plan erstellt und dann die Fertigung startet. Aber das ist natürlich nur der Standardfall, das hast du vielleicht, wenn du halt in diesem Umfeld unterwegs bist, schon sicher öfters erlebt als ich. Der entscheidende Punkt dahinter ist eigentlich die Reife, zeigt sich erst bei Abweichungen, wenn halt etwas nicht so läuft, wie es laufen soll. Und dann hast du natürlich das, gerade den Reifegrad kannst du dahinter recht gut messen. Und selbst nebenbei die besten Prozesse hilft es extremst wenig, wenn einfach die Datenbasis dahinter nicht stimmt oder auch sehr unscharf ist. Also das heißt, wenn die Menge nicht korrekt ist oder halt nur Halbwissen vorhanden ist und dann wirst du das relativ schnell in der Fertigung, dass die mal stillsteht. Dimension 3, die Datenfähigkeit. Kommen wir gleich mal ein bisschen tiefer. Jetzt wird es langsam richtig spannend. Denn die Produktionsplanung ist halt nur so gut, wie die Daten sind. Ne? Wie schon gerade eben noch einmal schon ein bisschen forecastet. Halt für Production Planning und Scheduling braucht es einfach saubere Informationen. Da haben wir dann nachher die Data Entities, mit denen ich mich wahrscheinlich dann die nächsten Podcast-Folgen beschäftigen werde, weil das ist einer meiner Lieblingsthemen, nebenbei neben den Capabilities. Sind halt so Datenentitäten wie Customer Order, Production Order, Material, Bill of Material etc. Also all das, was so eine Fähigkeit am Schluss ausmacht. Und das ist im Endeffekt auch immer recht wichtig, diese Ableitung sauber zu machen. Also welche Fähigkeit erzeugt und am Schluss welche Datenentitäten. Denn wenn man wieder auf die IT hört, dann hört man recht schnell raus, na, ich brauche ein neues ERP oder so. Aber ein neues Planungstool mit schlechten Daten plant halt nicht besser. Der Blödsinn bleibt da drinnen leider auch vergraben und plant genauso schlecht wie vorher, vielleicht noch schlimmer. Somit sind Fragen wie, welche Daten braucht diese Capability oder was weiß ich, wer besitzt diese Daten, ja, auch Ownership, Datenmanagement, sind die aktuell, vollständig etc. und wie stark hängen sie eigentlich mit unseren Entscheidungen zusammen? Das sind extrem wichtige Sachen, die den Reifegrad mit beeinflussen. Also wenn Daten verteilt sind, kommt oft oder kommt halt sofort die nächste Frage, die man sich dann natürlich stellen sollte. Welche Applikationen unterstützen diese Fähigkeit eigentlich wirklich? Da sind wir damit auch schon bei der Dimension 4, und zwar die Application-Unterstützung oder Application-Support, einer der wichtigsten Dimensionen dahinter. Also eine Applikation ist nicht automatisch immer das beste Handy-Tool, nur weil es halt da ist. Also ich kenne das auch so, dass man eine Fähigkeit macht und dann das Tool im Einsatz hat und dann macht man es doch eigentlich wieder komplett manuell oder hat dann irgendeinen Workaround laufen. Und das ist in der Produktion auch sehr häufig der Fall. Die einzelnen Tools, die haben halt ihre verschiedenen Datenidentitäten als Töpfe wie Auftrag, Fertigung, ganze Kapazitätenmanagement, den Shopfloor. Aber wer kennt die meiste Wahrheit? Ja, genau, das Tool da mit dem Excel. Das ist leider Gottes gerade auch im Mittelstand, aber ich sehe es auch im internationalen Umfeld sehr häufig immer die Wahrheit. Das Problem ist halt einfach, dass die Systeme da sind, aber eigentlich die eigentlichen Fähigkeiten nicht Ende zu Ende unterstützen. Und das ist auch für mich immer so ein leidiges Thema, gerade bei Sourcing-Themen, wo eine neue Applikation benötigt wird oder ein Replacement, dass man eigentlich die Fähigkeiten dahin unterstützen sollte und nicht jetzt, was kann ich denn in der Tiefe in der Applikation tun. Denn ich sollte mir natürlich fragen, welche Applikation unterstützt halt meine Hauptcapability, von der ich die ganze Zeit rede, und sind da irgendwelche Brüche dazwischen, sind da irgendwelche manuellen Workarounds, welche Fähigkeit hängt denn an welchen Systemen und welche Systemlücken erzeugen halt diese operativen Kosten. Somit fragt ihr bitte ja nicht, welche Applikationen haben wir. Das fragt sich jeder und hat im Endeffekt damit keinen wirklichen Mehrwert. Sondern fragt euch lieber, welche Fähigkeit unterstützen sie und wie gut sind sie wirklich. Und sobald halt mehrere Systeme beteiligt sind, dann entscheidet halt etwas anderes über den Reifegrad, und zwar ist es die Integration. Und das ist oft ein bisschen Chaos. Somit sind wir bei der Dimension 5, Integration. Also, fangen wir am besten an. Eine Capability ist halt nur so gut, wie halt die Integration dahinter ist. Also diese Übergänge von einer Fähigkeit in die andere. Wir reden jetzt hier noch nicht ganz über die Integration in der Systemmannschaft, aber hängt natürlich stark mit dem auch zusammen. Die Aufträge müssen natürlich vom ERP halt in die Planung, und die Planung muss in die Fertigung, und ja, der ganze Rattenhals hier darunter. Am Schluss muss der Maschinenstatus halt klar definieren, passt alles, passt nicht. Die Realität ist halt aber oft halt gerade in der IT was anderes. Denn dahinter kommen dann so Bauchweh rum, ja, die APIs sind so langsam, die Daten, die müssen zuerst manuell exportiert werden, ich muss sie noch mal kurz verändern, nehme ein super Tool wie Excel, muss wieder importieren, nutzt CSV, das ist leider kein Witz hier, es passiert in der Regel sehr häufig genau dieses Verhalten. Und somit ist ja nicht so, dass die IT dahinter jetzt der Schuldträger ist, sondern einfach die Fähigkeiten als solches wurden nie richtig definiert in Form von, wie schaut denn das Ende-zu-Ende-Bild dahinter aus, um wirklich den Reifegrad nach oben zu bekommen, und Reifegrad wird darin auch nicht gesteuert. Und ja, und dann habe ich halt schnell ein Problem. Und das blöde CSV, das es jetzt schon seit, ich weiß nicht wie viele Jahrzehnten gibt, ist noch immer der Stolperstein der Architektur. Aber selbst wenn die besten Systeme und Schnittstellen da sind, eine offene Frage bleibt dann immer noch, wer entscheidet, wenn es mal wirklich eng wird. Und somit sind wir schon bei der Dimension 6, Governance und Entscheidungen. Ohne klare Entscheidungen wird halt eine Capability politisch und statt halt wirklich steuerbar. Bei unserer Produktionsplanungsbeispiel entsteht halt oft folgender Konflikt oder Konflikte. Das Material wird halt knapp, Kunde A ist wichtiger wie Kunde B, Kunde C eskaliert, Werk ist ausgelastet, anderes Werk könnte übernehmen, wenn es könnte. Die Aufträge müssen verschoben werden oder Liefertermine stehen einfach unter Hauptdruck. Das Problem dahinter ist aber natürlich sehr verkettet. Wenn aber die Governance dahinter fehlt, gewinnt halt nicht die beste Entscheidung, sondern einfach nur der, wer am lautesten schreit in den Wald. Richtig? Somit muss eine Governance aufgestellt werden, pro Capability wohlgemerkt, die halt verschiedene Themen beinhaltet, wie zum Beispiel in unserem Beispiel, wer priorisiert die Aufträge, nach welchen Regeln wird eigentlich agiert, wer trägt welches Risiko, gibt es verschiedene Eskalationswege, gibt es klare Ausnahmeprozesse, die das im Endeffekt überhaupt gewährleisten. Nebenbei, das, was ich gelernt habe über die Zeit, dass viele dieser Governance-Regeln fast auf alle Fähigkeiten anwendbar sind. Das heißt, man muss jetzt nicht für jede Fähigkeit eine Governance aufsetzen, sondern einfach einen Querschnitt durch und dann exemplarisch dann drauf eingehen. Und somit nimmst du auch die ganzen Business Owner mit, Die brauchst du nämlich an Bord für deine Fähigkeiten Steuerung als auch Aufbau. Wenn ich nun entscheiden kann, dann muss ich auch etwas anderes können. Ich muss es messen können, ob diese Fähigkeit wirklich besser wird oder halt schlechter wird. Somit die Dimension 7. Messbarkeit und Kosten. Alles, was nicht messbar ist, ist einfach nur Meinungsfreiheit. Ist ja okay. Aber Messbarkeit, ohne Messbarkeit halt bleibt der Reifegrad einfach nur eine Meinung, so will ich das eigentlich mehr formulieren. Es macht halt keinen Sinn, wenn ich nicht meinen Fortschritt irgendwie in einer Form messen kann, um zu herauszufinden, ob diese Fähigkeit jetzt stärker ist wie gestern oder halt vom letzten Jahr. Und da gibt es natürlich sehr viele Elemente, die gerade den Reifegrad hier unterstützen, sind halt so Sachen wie, was kostet halt diese Fähigkeit, was kostet mir die Unreife der Fähigkeit? Ich finde diese Frage am geilsten, die ich halt mir oft auch immer wieder für Fähigkeiten mitnehme in meinen Katalog und welche Kosten sind halt auch direkt sichtbar. Das ist auch noch etwas, die Sichtbarkeit von Kosten, da haben wir schon bei TCO sehr viel über das Thema gesprochen, das kannst du hier wunderbar auch immer wieder einbauen und verlangen. Eine letzte Frage dazu, und da gibt es natürlich noch viele weitere, die man sich gerade bei der Reifegradbemessung stellen sollte, ist halt, hat eine Investition halt den Reifegrad wirklich erhöht? Das spielt genau auf unser Thema für der gesamten Serie ein, dass halt das Budget auf Fähigkeiten-Ebene ist. Aber das bringt halt nichts, wenn du das nicht wirklich messen kannst. Deswegen diese letzte Frage finde ich immer am wichtigsten und sollte ein Multiplikator sein für die Reifegradbemessung. Gerade wenn es um Veränderungen geht. Und wenn man halt diese Bewertung, aus dieser Bewertung entsteht halt noch etwas anderes, und zwar sind das die sogenannten Capability Gaps. Und bevor wir weitergehen, das waren halt schon jetzt alle Dimensionen, und wenn du alle diese Dimensionen in einer Form jetzt covern möchtest, dann mach nicht den Fehler, einfach jetzt alle von Anfang an durchzuziehen, sondern die einzelnen Elemente daraus zu ziehen und danach dein Reifegradmodell dann individuell halt anzupassen, so dass es dann irgendwann vollwertig wird. Wobei vollwertig gibt es ja nicht. Gehen wir nochmal kurz zurück oder weiter, so in diese Richtung, wie man halt vor diesem Reifegrad zu einer Capability Gap kommt oder was das eigentlich bedeutet. Dieser Capability Gap ist halt einfach die Lücke zwischen dem strategischen Bedarf und der heutigen Leistungsfähigkeit. Und das ist ja das, was wir eigentlich verbessern wollen. Dieser Gap ist halt nicht automatisch einfach irgendein Tool fehlt oder irgendwas pfeift nicht richtig. Der Gap ist halt einfach, diese Fähigkeit kann nicht leisten, was die Strategie verlangt. Und somit muss man halt zuerst etwas anderes tun. Und zwar muss man sich Fragen stellen, wie immer in der Architektur. Und man soll sich halt die Frage stellen, gerade in diesem Umfeld, was braucht die Strategie? Ne? Was kann die Capability dahinter heute wirklich? Und wo liegt eigentlich die Differenz? Du merkst gerade wahrscheinlich etwas Wichtiges, dass gerade hier wieder so die Governance wieder reinschießt, blöderweise. Also die Verantwortung, die Daten, die Integration, und natürlich die Applikationen, diese Fragen stellen sich immer wieder, und somit ist das jetzt nicht immer was Neues und deswegen ist es auch nicht so kompliziert. Dennoch ist es halt einfach wichtig, sich die grundlegenden Fragen zuerst zu setzen, das ist Assessment richtig aufzubauen. Und und erst jetzt sollte man das Budget ins Spiel bringen, nebenbei. Denn Budget folgt dem strategischen Gap. Das ist jetzt genau jetzt das Wichtigste dahinter. Die Fähigkeiten sind im Unternehmen immer unsichtbar. Kein Mensch kennt die nebenbei. Wenn du bis heute keine Capability Map gemacht hast, dann weißt du, von was ich rede. Wenn du sie schon mal gemacht hast, hast du sie wahrscheinlich auf sehr High-Level-Ebene hochgezogen, nicht auf die Tiefe. Reifegrad auf Capabilities wird ganz, ganz, ganz selten vollzogen, bis gar nicht. Und ich finde, das ist im Endeffekt das Hauptthema in jedem Unternehmen. Ohne diesen Reifegrad kann ich einfach nicht wachsen. Und somit sollte halt das Budget dem strategischen Gap halt immer folgen. Und bedeutet im Umkehrschluss, Budget sollte nicht jede Capability als einfaches Element folgen, sondern dem strategischen relevanten Gap dazwischen. Und bedeutet nicht, dass halt jede Fähigkeit braucht Investitionen, um irgendwas besser zu machen. Es braucht, oder irgendwie die Schwächen müssen nicht gleichzeitig immer mit Budget ausgeglichen werden. Und nicht jede Forderung ist strategisch immer relevant, klarerweise. Aber Budget wird halt interessant, wenn zwei Dinge zusammenkommen. Wenn die Capability strategisch wichtig ist, ja, wie in unserem Beispiel, aber blöderweise der Reifegrad zu niedrig ist. Und wenn man halt Production Planning und Scheduling als strategisch wichtig erkennt, weil die Lieferfähigkeit damit verbessert werden kann oder soll, wenn diese Fähigkeit aber unreif ist, dann entsteht halt genau ein echter Investitionskandidat. Und der Enterprise-Architekt muss das aufzeigen. Somit solltest du dir genau diese Fragen, gerade in diesem Reifegrad, mit Bemessung, welche Capability ist wirklich strategisch kritisch und wichtig, wo ist denn der Reifegrad niedrig, wie groß ist der Gap dazwischen. Diese Gap ist auch ein Assessment, ein eigenes, was man aufsetzen sollte. Das kann man auch automatisiert machen. Da gibt es einige AI-Prompts und Modelle, die das mit unterstützen. Welche Investitionen wirken wirklich auf deine Fähigkeit? Das sind alles so Fragen, die du stellen solltest. Damit entsteht Maßnahmen und Projekte halt nicht aus dem Bauchgefühl, sondern wirklich aus der Architektursteuerung. Ich hoffe, du stimmst mir dazu. So, nun kann ich halt die Maßnahmen und Projekte sauber ableiten. Projekte sind halt die Konsequenz aus dem Capability Gap und halt nicht einfach nur der Startpunkt. Zum Beispiel, aus unserem Beispiel, mögliche Maßnahmen könnten dahinter sein, Ownership für Production Planning und Scheduling zu klären oder halt das Master Data Governance zu etablieren oder einfach die verschiedene Rückmeldungen zu automatisieren, was auch immer. Also du merkst halt, das sind halt einzelne Elemente, die darauf einzahlen, um diese Fähigkeit zu verbessern oder einfach, oder was noch für, habe ich auch letztens mal wieder gesehen, diese werksübergreifende Transparenz schaffen. Ganz spannend, das wird nämlich dann relativ schnell sehr geopolitisch und man, ja, man kann da relativ schnell in einen Fettnäpfchen hinein. Und somit, wenn ich halt genau diese Maßnahmen definiert habe, dann kann ich dahinter Projekte etablieren erst. Und dann machen sie wirklich schlagartig, kommen einen anderen Mehrwert, weil ich wirklich darauf einzahle, auf diese Fähigkeit, wie zum Beispiel jetzt, hey, ich brauche jetzt Master Data Initiative oder ich brauche Shopfloor, Full Digitalisierung, Planungsdashboards etc. Dann machen die Sinn, weil sie zahlen genau auf diese Fähigkeit ein. Somit die erste Intention, wir brauchen System XY, ist natürlich falsch. Wichtig, wir verbessern immer eine strategische relevante Fähigkeit. Und genau dadurch verändert sich auch die Rolle der Enterprise-Architektur. Sie wird super praktisch und wir befinden uns nicht mehr in einem komischen Elfenbeinturm. Also ich war da noch nie, aber vielleicht mal du. Und jetzt wird es Zeit halt auch, dass Enterprise-Architekten sichtbar werden im Unternehmen und eine massive, wichtige strategische Rolle einnehmen. Denn nur damit ist die Organisationssteuerung wirklich architektonisch getrieben und nicht ein Bauchgefühl. Warum IAM halt hier wirkt? IAM verbindet mehrere Elemente. Man verbindet Strategie, die Fähigkeiten, die Daten, die Applikationen, die Kosten und vor allem die Umsetzung. Und wenn du es jetzt in der Enterprise-Architektur nicht so bewaldet bist, wirst du auch selbst jetzt erkennen, wie wichtig diese Rolle im Unternehmen ist. Und IAM ist halt nicht nur für IT-Landkarten. IAM zeigt einfach auf, welche Fähigkeit strategisch relevant ist, wo welche Informationen und Daten benötigt werden, welche Applikation macht wo Sinn, wo unterstützt sie, wo eher nicht, wo ist halt welche Integration kritisch und wichtig, wo entstehen welche Risiken etc. Das System ist halt leider sehr alt, auch in unserem mittelständischen Unternehmen. Und es ist selten halt ein gutes Management-Argument, blöderweise. Also es ist richtig schwierig, oft da auch den Mindset zu ändern. Und somit sind so aus, ist die Aussage, diese Capability kann die Strategie nicht tragen, weil unsere Architektur, unsere Daten und unsere Integration sie einfach blockieren. Ja, dann gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Ich glaube, das war's so. Capability Reifegrad macht sichtbar, ob eine Organisation fähig genug ist, ihre Strategie umzusetzen. Ich glaube, das ist auch der Abschluss von dieser Serie. Und ja, letzte Folge haben wir über Budget, sollte Fähigkeiten folgen gesprochen. Heute haben wir uns sehr lange, sehr lange sogar, damit auseinandergesetzt, dass der Reifegrad diese Fähigkeit kennen muss und der Reifegrad halt einfach kein Selbstzweck ist. Und aus meiner Sicht auch noch was Wichtiges, nicht jede Capability muss einfach maximal perfekt sein. Entscheidend ist halt der passende Reifegrad zur Strategie und strategische, wichtige, unreife oder unreife Capabilities sind Investitionskandidaten und können halt relativ schnell auch identifiziert werden, wenn die Enterprise-Architektur es einfach sichtbar macht. Und ja, somit Projekte entstehen daraus als Umsetzung und sind halt einfach nicht der Startpunkt. Noch ein paar Abschlussgedanken zu der Folge nach der Review gerade. Vielleicht haben viele Organisationen auch gar nicht so wenig Strategie am Start. Und vor allem haben sie Budgets ja da, sonst würden wir uns ja nicht weiterentwickeln. Aber ich glaube fast, oft wissen sie nur nicht genau, welche Fähigkeiten reif sind oder reif genug sind, um diese Strategie überhaupt zu tragen. Und ja, wenn Strategie über Fähigkeiten wirkt, dann muss ich diese Fähigkeiten ehrlich bewerten können. Und genau da beginnt halt die Enterprise-Architektur als solches oder noch viel tiefer die Business-Architektur. Und dann ist sie halt keine Theorie, sondern genau das, was es ist. Es ist eine Steuerung. So, und damit sind wir auch am Ende der Folge 20 angelangt. Sie war diesmal, glaube ich, die längste, wenn ich auf die Timeline hier schaue von meinem Tool. Und ja, es war mir eine Freude, auch ein bisschen tiefer einzugehen. Ich hoffe, du hast das ein oder andere mitnehmen können. Vielleicht auch hier noch, wenn man sich das Ganze nochmal zweimal anhört, dann wird man immer wieder feststellen, oh, die Komplexität, die kommt auf einen zu und kann ich das überhaupt managen so? Ich gebe dir noch ein paar Frameworks mit diesmal und zwar zieh dir mal das COBIT-Framework mal genauer rein. Da gibt es sehr viele Eckpunkte zu Reifegrad und wie du auch da hinkommst und welche Fragen du dir stellen sollst. Zudem fang klein an. Glaub nicht gleich alles optimieren zu können. Und vielleicht reicht es auch schon einfach, wenn man in einem Strategie-Meeting drinnen ist, auf Fähigkeiten hinzuweisen, um die Awareness über die Zeit zu schaffen. IAM ist halt ein Zeitthema, es ist nicht von einer Sekunde auf die andere schlüssig und liefert den Mehrwert, aber mit der richtigen Methodik ist es natürlich machbar. Ja, es gibt eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. In dem Sinne dann würde ich auch den Podcast heute schließen. Wünsche dir noch ein sehr heißes Wochenende. Ich hoffe, du hast Klimaanlage. Ja, und dann bis dahin. Servus und Baba und bis auf bald.